Es freut mich, dass wir unser Studium in dem Römerbrief fortsetzen können. Wir sind jetzt im Kapitel 12 und haben dort eine interessante Einleitung zu diesem Kapitel. Vers 1 und 2 sagt so: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebe zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer vernünftige Gottesdienst? Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Nun, diese zwei Texte können uns sehr, sehr viel Material aufgeben zum Nachdenken und zum Erforschen. Und ich möchte sie heute in den Mittelpunkt setzen, weil ich denke, der Apostel Paulus, als er den Römerbrief schrieb und zum Ende seines ganzen Briefes kommt, er jetzt den praktischen Anteil besonders hervorheben möchte. Die Theorie des Ganzen, wie es funktioniert, hat er erklärt und er hat gezeigt, wie der Erlösungsplan zu Ende gehen wird. Das gesamte Israel wird erlöst, das heißt nicht nur die Heiden, nicht nur die nach Israel geborenen, sondern auch die eingepfropften Heiden. Sie machen alle zusammen das gesamte Israel. Und jetzt gibt er noch einige Ratschläge, die zentral sind für die Ausübung dessen, was man jetzt theoretisch gelernt hat. Und so kommt er mit diesem Bild des Opfersystems. Die Opfer waren so gedacht, dass sie ohne Fehl waren. Deshalb wurde immer am körperlichen Anteil des Opfers geprüft, ob es opfertauglich war. Weil das war ein physischer Ausdruck eines geistigen Zustandes. Deshalb durfte Jesus keinen Makel haben. Sein Körper musste gesund sein, als er als Opfer dargebracht wurde. Und jetzt nimmt Paulus dieses Bild und möchte uns sagen, wenn nun er das heilige Opfer so war, so folgt ihm nach, tut dasselbe. In eurem Leibe soll etwas gesehen werden, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das ist das, wie ihr Gott dient. Das ist euer geistiger Dienst, ist es letztendlich wortwörtlich. Das ist euer geistiger Dienst. Und er sagt, wie? Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Das heißt, wir wissen immer noch, dass wir uns im Gerichtssaal Gottes befinden. Sein Gesetz ist gebrochen und hier haben wir den gefallenen, gottlosen Menschen. Er hat keinen gesunden Leib. Er hat nichts, was er zum Opfer bringen soll. Und jetzt sagt Gott, aber bringt es zum Opfer, weil ihr könnt jetzt durch Christus, durch die Kraft, die er hat, könnt ihr nun ein Opfer bringen zu Gott in eurem Leibe, mit dem, was ihr tut. Es soll Gott wohlgefällig sein. Und jeder, der das im Glauben annimmt, wird gerecht und heilig und sein Körper widerspiegelt das. Und jetzt sind das Gefäße der Ehre, die Gott mit Wohlwollen betrachtet. Und die anderen bleiben in ihrem Zustand, sie werden Gefäße des Zorns und werden deshalb dann am Ende den Zorn Gottes mitbekommen. So, wir sind durch den ganzen Römerbrief gegangen und wir haben diese Themen alle betrachtet, die wir hier haben. Wir haben die Zusammenfassung des Zornes und der Güte Gottes gesehen. Wir haben den Vorteil der Juden gegenüber den Griechen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, der Glaube Abrahams und unser, der erste Adam und der zweite Adam, die praktische Erklärung des Weges der Erlösung, die Erben Abrahams nach dem Fleisch und nach dem Geist. Und jetzt geht es der Gehorsam durch die Werke des Glaubens. Ein heiliges Volk, ein liebevolles Wesen. Das muss das Resultat des Ganzen sein. Das ist das, was unbedingt hervorkommen soll. Wenn Jesus wiederkommt, so sagt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, schreibt er, Vers 23, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer Geist, ganz samt Seele und Leib, müsse bewahrt werden, unsträflich auf die Zukunft unseres Herrn Jesus Christus. Ein heiliges, liebevolles Wesen. Das muss das Ergebnis des Glaubens sein. Ansonsten ist das Ganze nur eine leere Theorie. Macht der Glaube uns nicht zu anderen Menschen, zu liebevollen, zu heiligen, zu gottähnlichen Wesen, dann ist er sinnlos. Ganz egal, wie fundiert die Theorie ist. So, das ist nun das, worauf Paulus kommen möchte. Er möchte, dass der Geist und der Körper heilig und unsträflich sind auf den Tag der Wiederkunft Jesu. So, den Körper als Opfer bringen, der Körper als Maß für den Geist. Wir haben hier den Körper und wir haben den Geist, der den Körper steuert. Und jetzt haben wir einen gesunden und einen kranken Körper. Und die Frage ist, woher kommt die Krankheit? Und Paulus weiß, dass der Körper hat kein Eigenleben. Man kann ihn zwar zerstören und er kann Zerstörungen haben dort, die nicht mehr rückgängig machbar sind. Aber der Körper hat kein Eigenleben. Der Körper ist immer in allen Funktionen abhängig von dem Geist. Sicherlich ist Körper und Geist voneinander abhängig, überhaupt um etwas zu tun. Aber wir müssen die Hierarchie verstehen. Es ist nicht der Körper, der den Geist leitet, sondern es ist der Geist, der den Körper leitet. Und alle Funktionen dieses Körpers macht der Geist. Er bringt den Ausgleich zwischen allen Zellfunktionen. Er ist es, der alles steuert, bis in das Minutiöste. Deshalb ist der Körper auch ein Spiegel des Geistes. Das war das, was ich mit Gottes Hilfe in meiner Praxis als erstes entdecken konnte. Ich konnte sehen, dass die Menschen körperliche Krankheiten hatten, die nicht auf ein körperliches Ereignis zurückzuführen waren. Die war weder auf einen Unfall noch aufs Essen und Trinken zurückzuführen, sondern allein auf das Denken des Menschen. Und so fand ich, dass der Körperzustand abhängig ist vom Geisteszustand. Nun, das ist eine alte Weisheit. Und dennoch wird sie heute völlig ignoriert. Deshalb kommt Paulus hier und sagt, bringt nicht ihre Geister als Opfer, sondern euren Leib, euren Körper. Er muss lebendig, Gott wohlgefällig und heilig sein. Das heißt, und wenn wir dann Thessalonicher noch zusammennehmen, dann sehen wir den Geist, den Körper und beide zusammen sind ja die Seele, das Leben. Alles muss im Einklang sein. Der Geist sollte einen gesunden Körper steuern. Und sicherlich werden wir sagen, naja, wir haben gewisse Dinge, die den Körper schon von vornherein zerstört haben. Ja, wir vererben Makel und wir mögen nicht eine hundertprozentige Gesundheit haben. In dem Sinne, weil wir von vornherein Schäden haben. Oder wir haben durch unseren Geist schon Schäden in unserem Körper gemacht, die nicht mehr rückgängig machbar sind. So wie wenn man sich einen Schnitt gemacht hat, dann hat man eine Narbe, aber die Narbe bleibt. So hat man keinen Leib jetzt mehr, der heilig und unsträflich und lebendig vor Gott sein soll. Deshalb fängt auch der Apostel Paulus mit der Heiligung nicht im Körper an. Er kommt aber mit der Heiligung mit dem Körper am Ende. Er sagt, der Geist, die Seele und der Leib. Weil der Leib ist ja der sichtbare Teil der Seele. An ihm kann man sehen, wie der Geist funktioniert, wie des Geistes Zustand ist. Wann soll das sein? Nun sicherlich, sagt er im Thessalonicher gesagt, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb glaube ich, dass die letzte Generation, wenn der Geist völlig frei ist von jedem Irrtum, auch Gott durch den Spätregen, dann, wenn die Heiligung des Menschen im Sinne, dass die Sünde entfernt ist, sie ist nicht mehr aktiv im Geist, dass Gott dann auch einen Körper wiederherstellt, dass er fähig ist, durch die letzten 7 Plagen zu gehen. So dass am Ende das auch in Erfüllung geht, dass die 144.000, die Erstlinge, die Erstgeborenen unter dem erstgeborenen Christus, dass sie am Ende genau das Opfer sind. Sie sind rein und heilig. Kein Makel ist an ihnen und wird an ihnen noch gefunden. So, deshalb ist es schön, in der Perspektive das Ganze zu sehen. Wir wollen heute unseren Körper gesund halten. Wir wollen ihn darbringen als ein lebendiges Opfer, heilig und Gott wohlgefällig. Das heißt, nicht nur Gesundheit. Das heißt auch, dass alles, was wir tun, ist gut, was wir tun. Weil der Mensch kann seinen Charakter nicht ausüben, außer durch den Körper. Der Geist kann nichts tun und der Körper. So, wenn der Geist also den Körper benutzt, nur zum Gutes tun, dann ist es ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, ein Gottesdienst, der von Gott angenehm ist. Wir könnten nämlich leicht in eine Gefahr treten und denken, hier geht es nur um die Gesundheit. Nein, es geht auch, wofür ich den Leib benutze. Ist er im Gottesdienst? Diene ich Gott mit allem, was ich bin, oder nicht? Werden diese Hände in Gottesdienst benutzt oder werden sie nicht in Gottesdienst benutzt? So, ich hoffe, dass wir den Gesamtblick nicht verlieren, wenn wir diese Texte lesen. Ja, der Körper ist immer nur gehorsam. Er hat kein Eigenleben. Er kann nicht irgendetwas tun, wie viele und wie die Medizin uns lehrt und viele gläubige Menschen und auch gläubige Ärzte kommen und sagen, ja, der Körper macht sich selber krank oder wir haben Autoimmunkrankheit, das heißt, wir haben Antikörper, die gebaut werden, die gegen die Zellen sind, die baut alle der Geist. Der Körper kann von sich aus nichts tun und der Tod beweist es. Wenn der Geist sich entfernt hat vom Körper, wenn beide getrennt wurden, dann sieht man, dass der Körper null Eigenleben hat. Da gibt es kein Immunsystem mehr, da gibt es nichts mehr, was irgendwie was tut. Warum? Weil alles wurde bevor durch die Gegenwart des Geistes getan. Deshalb ist der entscheidende Punkt in der Gesundheit, im Lebenswandel, in der in der Gesellschaft von dem, was wir tun und nicht tun, nicht essen und trinken, sondern das, was wir denken, wem wir dienen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches das sei das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene Gottes Wille. Ich möchte jetzt einen Schritt noch näher gehen in diese Steuerung. Der Geist steuert den Körper durch seine Entscheidungen. Deshalb sagt er hier, ihr müsst verändert werden in eurem Geist, in eurem Sinne, weil dort ist die Not, dort ist die Sünde, dort ist der Betrug und der Irrtum. So, wir haben also den Körper und wir wissen, dass der Körper mit der Hirnrinde beginnt und wir haben zwei davon und in der Hirnrinde ist alles, was im Körper ist, vertreten und von dort steuert der Geist alles. Alle Organe des Körpers sind untertänig der Führung des Geistes. Und der Geist macht durch sein Denken dem Körper den Strom und durch seine Entscheidungen. Damit steuert er ihn. Aber lasst uns auf den Geist ein bisschen richten. Der Geist ist nicht ein unabhängiges, von Bedürfnissen freies Element. Man möchte es so nennen. Es braucht Bedürfnisse. Liebe, Gerechtigkeit, eine Menge von Bedürfnissen hat der Geist. Und der Geist, da er ja nicht so wie der Körper gezwungen werden kann, etwas zu nehmen, um zu geben, muss er es aus Vertrauen tun. Vertrauen gilt nur für einen abhängigen Geist, nie für einen abhängigen Körper. Wenn wir in den Magen eine Nahrung hineintun. Es ist unwichtig, was wir hineintun. Der Körper wird alles, was irgendwie zerlegbar ist, aufnehmen. Ob es den Körper nun heil, also erhält oder zerstört, der Körper nimmt das, ohne dass er will. Er hat keine Willensentscheidung. Er muss nach dem Gesetz funktionieren. Neulich starb ein junges Ehepaar, das ich kannte, in Rumänien an einer Kohlenmonoxidvergiftung. Sie hatten im Bad den Wärmeerhitzer und die Abluft war nicht richtig gemacht. Und im Sommer haben sie natürlich immer das Fenster offen gelassen. Aber jetzt ist Winter, es geschah vor einer Woche. Es ist Winter und jetzt haben sie das Fenster zu und nehmen ein Bad. Das Ehepaar und stirbt, weil das Gas riecht man nicht. Hat die Lunge gewählt, was sie aufnahm? Natürlich nicht. Brauchte sie Vertrauen, um das Eingeatmete zu sagen, das nehme ich nicht auf? Nein. Deshalb ist für den Geist entscheidend zu verstehen, er braucht Vertrauen, bevor er einatmet. Weil Vertrauen ist das, was ihn macht. Und dieses Vertrauen ist im Unterbewusstsein, das sind diese zwei Linien, die das Bewusstsein und das Unterbewusstsein voneinander trennen. Das ist zwischen den zwei schwarzen Linien ist das Unterbewusstsein. Und hier muss aus dem Vertrauen der Geist herausgehen aus sich selbst, um sein geistiges Bedürfnis zu nehmen. Aber er wird nur dorthin gehen zu nehmen, wo er vertraut. Vertraut er nicht, nimmt er nicht. Ja, er ist abhängig zu nehmen, aber er nimmt immer aus Vertrauen. Weil er muss sehen, ist dort auch das, was ich brauche? Dann folgt die Entscheidung. Und die Entscheidung ist das Geben. Und wenn ich Ja sage zu dem, was ich nehmen will, dann mache ich Strom meinem Körper. Und dann geht der Körper gut. Und sage ich Nein, dann passiert nichts. So mein Ja und mein Nein ist abhängig von dem, wo ich vertraue, wo ich hernehme. Weil das muss ich weitergeben. Man kann nie etwas weitergeben, was man vorher nicht genommen hat. Schaut euch die ganze, die Lunge hat nicht etwas weitergeben, was sie nicht vorher genommen hat. Der Magen kann nie etwas weitergeben, was er nicht genommen hat. So ist auch das Gesetz im Geist. Der einzige Unterschied ist, dass der Geist vertrauen muss. Er ist es, der durch Vertrauen das Nehmen und das Geben vollbringt. Deshalb entscheidet in unserem Unterbewusstsein, in unserem Herzen die Identität, die Frage, wer bin ich? Und solange Adam wusste, ich bin ein Geschöpf Gottes, war seine Quelle des Vertrauens Gott. Und alle seine Entscheidungen und all sein Geben war richtig. Hat er aus Gott die Liebe genommen, wo sie ja nur zu finden ist, dann hat er diese Liebe ausgeübt. Hat er die Gerechtigkeit aus Gott genommen, so hat er diese Gerechtigkeit ausgeübt. Und alles, was aus ihm herauskam, war richtig. Das, was er wollte tun, weil Gott hat im Willen die Bedürfnisse. Ich will Gerechtigkeit, ich will Liebe, ich will Freiheit, ich will Wahrheit. So, dann übt er das aus, was er will. Er findet ja in Gott, was er will und tut dann genau das, was er will. Das, was seinem Bedürfnis entspricht. Er tut Gerechtigkeit, er gibt Liebe, er übt sie aus. So wie die Lunge den Sauerstoff einatmet und weitergibt ans Blut. So muss der Geist von Gott nehmen, von ihm die Gerechtigkeit einatmen und sie weitergeben. Und das alles durch einen Prozess, den er selber bewusst im Willen tut. Das heißt, ich will Gerechtigkeit und ich übe Gerechtigkeit. Ist jetzt die Identität verändert, wie Adam nach dem Sündenfall, dann ist klar, dass das Nehmen, das Vertrauen nicht mehr auf Gott ist, sondern auf Menschen und auf Tiere und letztendlich hier auf Luzifer. Dann sind unsere Entscheidungen nicht mehr dasselbe, was wir auch tun wollen. Das heißt, das, was wir wollen im Willen, können wir auch nicht mehr tun und so sagen wir Ja, und das Ja macht uns, wenn es etwas Positives ist, nicht krank. Aber wenn wir die Unfähigkeit haben, Nein zu sagen, dann entsteht die Krankheit im Körper. Es ist so wichtig, dass wir diesen Prozess und diesen Zusammenhang verstehen. Es ist das, was uns die Augen öffnet. Weil ich kann heute an einem objektiven Element sehen, wo mein Herz vertraut. Und da es vertrauen muss, es gibt keine Wahl, ob ich vertraue oder nicht. Die einzige Wahl ist nur, wem ich vertraue. Vertrauen muss ich immer. Ich habe meine Patienten, die zu mir kommen und ich ihnen das erkläre. Und ich zeige ihnen, dass die Ursache ihrer Krankheit in den meisten mehr als 90% der Fällen immer im Vertrauen auf Menschen und Tiere geht, wegen ihrem geistigen Bedürfnis. Der Mensch ist sich nicht bewusst, dass er irgendwo sein Vertrauen hingibt und nimmt, wo es das nicht gibt, was er braucht. Und so kann er nicht tun, was er will, sondern er tut das, was er nicht will. Und damit zeigt sich das im Körper. Ich hätte heute kein Argument für die Notwendigkeit, dass der Mensch Liebe braucht, würde ich nicht an der körperlichen Krankheit den Mangel an Liebe zeigen. Und diesen Prozess wusste auch der Paulus. Der Paulus kannte, wie der Mensch funktioniert. Und er hat es deutlich gemacht. Und wenn jetzt Kapitel 12, 1 und 2 die Überschrift sind für das, was folgt jetzt, deshalb lasst es uns so ein bisschen als Überschrift sehen und dann lesen, was ist der erste Punkt, den er jetzt praktisch hervorbringt. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, denn sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßiglich halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Nun, das ist ein tiefer Text. So, die sündige Natur hält mehr von sich, als sie ist. Alle Probleme, die der Mensch hat, alle Krankheiten, die er von dem Geist bekommt, kommen aus ein und derselben Wurzel, nämlich aus der Überschätzung. Der Mensch sieht nicht, wann er sich überschätzt. Ihm ist das nicht bewusst. Die Sorge kommt aus der Überschätzung, weil ich denke, ich könnte als Mensch mich aus der Zeit herauskatapultieren und nach vorne gehen in der Zeit, um heute etwas in der Zukunft zu verändern. Das ist Sorgen. Das ist unmöglich. Das weiß jeder mit seinem Verstand, aber in seinem Herzen tut er's. Die Angst ist nichts anderes als eine Überschätzung. Man will etwas kontrollieren, was man nicht kontrollieren kann. Ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Deshalb ist die Angst vor dem Tod, der Tod ist ein Antibedürfnis, klar, aber es versuchen zu wollen, zu steuern. Jesus sagt selbst, wer kann durch Sorgen seinem Leben eine Elle, das heißt ein bisschen hinzufügen? Niemand. Weil das Leben nicht uns gehört. Wir können es leben, wir können es steuern, wir können es ausüben, aber es ist nicht unser. So ist die Angst, die auch durch die sündige Natur für uns so normal geworden ist, für jemanden, der ein Geschöpf Gottes ist, völlig unbekannt. Jesus hat sich vor äußeren Dingen nie gefürchtet. Er kam einmal in die Not, aber das kam auch nicht, bis er die Entscheidung traf. Was soll ich tun? Soll ich jetzt diesen Kelch nehmen? Werde ich es überwinden oder nicht? Und da hat er einen Kampf. Aber er hat gewonnen im Kampf. Er hat Gott vertraut. Auch wenn der Druck, das Wissen um das, was auf ihn zukommt, enorm war. Und als er sein Vertrauen auf Gott gesetzt hat, das heißt, im Kampf sich endgültig entschieden hat, Gott zu vertrauen, als er die Entscheidung trifft, die aus seinem Vertrauen auf Gott kommt, den Kelch zu nehmen, ist auch der Kampf vorbei, ob ich soll oder nicht. Aber Jesus hat sich vor nichts gefürchtet. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht für die, die den Leib töten sollen. Fürchtet euch nicht vor dem Tod, weil ihr seid ja in mir geborgen. Jesus hat sich nicht gefürchtet, als er auf dem Boot hin und her geschmissen wurde. Er kannte Furcht nicht, weil er im Vertrauen zu Gott lebte. Er hat sich nie überschätzt, weil er immer wusste, dass er ein Geschöpf Gottes ist. Er immer wusste, ich bin ein Mensch und lebe als ein Mensch, obwohl er seine Gottheit in dieses Menschtum verkleidet hatte, lebte er nur als Mensch, als Geschöpf. Alle unsere Streitereien, alles, was wir falsch tun, kommt aus der Überschätzung. Deshalb ist es so klar, was Paulus hier sagt. Was muss jetzt in unserem Sinn verändert werden? Wie ist die Welt und wie sollen wir sein? Die Welt lebt aus dem Stolz, aus der Überschätzung. Ich bin der Größte, ich bin das höchste Wesen, ich bin der Wertvollste, ich und ich und ich. Und er sagt, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, denn sich's gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßiglich halte, ein jeglicher nach dem Maß, dem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. So wollen wir sehen und wissen, unser Maß, so müssen wir uns an Gott halten. Immer dann, wenn wir andere Menschen steuern wollen, ist es aus der Überschätzung, aus dem Irrtum, weil kein anderes Individuum kann ein anderes Individuum steuern. Es ist durch die Konstruktion Gottes ausgeschlossen. Auch Satan kann niemanden von uns steuern, solange wir ihm nicht vertrauen und von ihm nehmen und es dann tun. So, wir müssen wissen, wer wir sind. Was halten wir denn von uns? Und hier sagt er, haltet so viel für uns nach dem Maß des Glaubens. Das heißt, nach dem Maße, was Gott euch gerufen hat zu tun. Weil wir haben diese Klarheit hier, dass der Mensch gerufen ist nach dem Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäft haben, also sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand Weissagung, so sei sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte er das Amt. Lehrt jemand, so warte er der Lehre. Ermutigt jemand, so warte er der Ermahnens. Ermahnt jemand, so warte er des Ermahnens. Gibt jemand, so gebe er einfältiglich. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. Soweit. So, Gott kommt zu uns, und das haben wir gesehen in den letzten zwei Vorträgen, durch Barmherzigkeit. Deshalb sagt er auch hier, dass wir aus der Barmherzigkeit heraus, ich ermahne euch nur, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, durch die Freiwahl Gottes, durch seine Barmherzigkeit hat Gott uns gerufen. Er hat gewählt, den Menschen wiederherzustellen. Aber ihr seht, dass jedes Glied am Leib hat eine Aufgabe. Ich war so erstaunt über eine Patientin, als sie hier das Gesetz des Lebens erklärte. Und ihr sagte, dass jedes Element nach diesem Gesetz funktioniert. Es ist abhängig zu nehmen und zu geben. Es ist egal, ob es etwas Materielles oder etwas Geistiges ist, jedes hat seine Aufgabe. Weil es muss nehmen und es ist so gemacht, dass es nur das nehmen kann, ja, was es auch weitergeben kann. Was es nicht aufnimmt, das kann es natürlich auch nicht weitergeben. Und so hat Gott das gemacht und diese Patientin sagte dann, das heißt, Gott hat von vornherein einem jeden seine Aufgabe gegeben. Und das ist sicherlich eine ganz einfache Weisheit, aber es ist eine enorme Weisheit, dass sie darauf kommt, aus der Einfachheit, dass ich jetzt sage, alles muss nehmen und so gesagt, sie, dann hat alles im Kreislauf seinen Platz. Und das ist so. In allem, was Gott geschaffen hat. Und da ist der Gedanke der Prädestination ganz klar. Alles hat er gemacht, dass es einen Zweck erfüllt. Und der Baum kann nichts anderes tun, als seinen Zweck erfüllen. Aber dadurch, dass er abhängig gemacht wurde von einem Menschen, von Adam, sehen wir, was der Baum heute tut. So, Gott hat den Kreislauf dieser Erde, das Lebenslauf dieser Erde, abhängig gemacht von der Erfüllung der Aufgabe des Menschen. Und hätte der Mensch seine Aufgabe erfüllt, das heißt, hätte er sich im Vertrauen nicht von Gott abgewandt, hätte er nicht diese Welt von Gott getrennt, dann wäre ein Baum nie in diese Situation gekommen. So, lasst uns deshalb verstehen, alles ist eine Kettenreaktion, alles ist ein Kreislauf. Und Gott hat sein ganzes Universum funktioniert als Kreisläufe, es sind Kreisläufe überall. Und in diesen Kreisläufen gibt es unterschiedliche Elemente, die unterschiedlich voneinander abhängig sind. Aber jedes erfüllt im Kreislauf einen bestimmten Platz. Das ist Prädestination. Dieses Ding ist gemacht worden zu einem Zweck. Und wir haben gesehen, dass es eine Prädestination gibt, aber nur nach der Wahl, wenn die Aufgabe erfüllt wird oder nicht erfüllt wird. Das heißt, hat der Mensch sich seiner Aufgabe entzogen, zieht er alles, was hinter ihm ist, in den Abgrund. Und ich denke, das haben wir verstanden. Deshalb beruft Gott den Menschen, wenn die Gnade kommt, seinen Auftrag wieder zu erfüllen. Wieder im Einklang mit dem Naturgesetz zu leben, wieder seinen Auftrag zu erfüllen. Und er sagt jetzt hier, die Gemeinde ist wie ein Leib. Und wir sind untereinander abhängig. Wofür? Na, ganz klar, um die Aufgabe zu erfüllen. Aber so hat jeder in diesem Leib eine von Gott individuell nach den Bedürfnissen des Individuums gegebene Aufgabe. So kann die Hand nicht Fuß sein oder nicht Nase oder das Ohr nicht Zunge. Das gibt es nicht. Jedes hat am Glied, am Leibe seine Funktion als Glied. Der Knoche kann nicht Muskel sein oder die Aufgabe des Muskels übernehmen. Das geht nicht. Wenn ich sehe, dass, wie das bei mir in meiner Arbeit, die mir Gott gegeben hat, funktioniert. Ich arbeite ja meistens alleine. Und dennoch, hätte ich keine Praxis, können die Leute nicht kommen, um dort zu arbeiten. Hätte ich keine Helferin, hätte ich niemanden, der die Termine macht. Würde mich keine Gemeinde einladen, dass ich irgendwo hingehe und die Vorträge halten. Würden die Leute die Werbung nicht machen? Würde man den Saal nicht mieten? Würde man nicht darauf aufpassen, dass man an den Menschen herankommt, um ihm die Gnade Gottes anzubieten, seine Barmherzigkeit, dann könnte man als Einzelne nichts tun. Wir sind untereinander, alle abhängig, aber nicht um unsertwillen, nicht auf geistiger Ebene willen, sondern um Gottes Werk zu tun. Wenn der Leib ein Bild für die Gemeinde ist, dann ist Christus der Geist. Und dann steuert Christus ein jedes Glied, wohin er will. Und so ruft er den einen dahin, mich dahin, und so bringt er Leute zusammen und er macht das alles, um seine Barmherzigkeit zu zeigen. So, die Gnade kommt nur durch eine Aufgabe. Man kommt nicht in die Gemeinde Gottes, ohne in eine Aufgabe gerufen zu werden. Man kommt nicht, um erlöst zu werden. Man kommt, um zu dienen. Weil im Dienen erst erfüllt sich die Wiederherstellung des Menschen. Dort sieht der Mensch seine Not. Deshalb sagt er hier, hat jemand Weissagung, so sei es dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so warte des Amtes. Lehret jemand, so warte der Lehre. Und so sehe ich mich persönlich als Lehrer. Das ist, was ich weiß, meine Berufung ist. Deshalb halte ich die Vorträge, deshalb hat Gott mich zum Arzt gemacht, weil was soll ich anders tun, außer lehren? So muss ich dieses Amtes warten. Kommt jemand zu mir und sagt, kommst du nicht in eine Missionsaufgabe, wo wir eine Gemeinde bauen? Dann sage ich, tut mir leid, ist nicht mein Tun, ich bin nicht Hand. Ich bin nicht da gerufen zum Bauen, ich bin gerufen zum Lehren. So muss jeder wissen, welche Berufung er hat, welche Aufgabe ihm Gott zugeteilt hat. Und dann im Chor macht Gott ja die Verbindung unter den Menschen. Ich weiß heute nach meiner 14,5-jährigen Erfahrung mit Gott nach meiner Bekehrung, dass keine Begegnung, die ich habe mit irgendeinem Menschen, aus Zufall entsteht, sondern ich weiß, dass Gott die Dinge lenkt, damit er erfüllt den Auftrag insgesamt. Er bringt mich mit Menschen zusammen, die das tun und ich tue dann das und jeder tut das. Der Drucker kann nicht Lehrer sein und der Lehrer nicht Drucker. So, das will der Paulus sagen. So vermischt euch nicht, versucht nicht einer alles zu können und zu tun. Ja, wir mögen Fähigkeiten haben, auch das und jenes zu tun. Aber da ich meine Aufgabe weiß, werde ich mich nicht einmischen, Werbung zu machen oder Designer zu sein. Das ist nicht mein Werk. Das ist eines anderen. Ich bin nur gerufen, das zu tun, was ich im Leibe Christi einen Auftrag habe. Und lasse ich mich und nehme ich von Gott, handle ich aus dem Maß des Glaubens, das er mir gegeben hat, dann handeln dann andere aus demselben Maß und jeder aus demselben Maß. So kann uns Gott in wunderbarer Weise zusammenbringen. Wir sind die Handelnden, aber Gott ist derjenige, der in seiner Weisheit und Allwissenheit weiß, mit wem ich am besten zusammenkomme, damit wir zusammenarbeiten. Aber als Gesamtes sind wir sein Leib. Wir folgen dieser Gasse. Die Ausübung der Aufgabe führt zur Wiederherstellung des Menschen. Und am Ende gibt es natürlich die Demonstration des Ergebnisses, Gefäße der Ehre oder Gefäße des Zorns. Jetzt kommt der Paulus und beschreibt einige sehr schöne Sachen, die wir nicht mehr Zeit haben, im Einzelnen durchzugehen. Aber wir lesen es zumindest, dass wir es ein bisschen sehen von dieser Perspektive. Die Liebe sei nicht falsch. Was bedeutet das, die Liebe sei nicht falsch? Das heißt, mach nicht so, wie wenn du liebst, während du nicht liebst. Versuche nicht, etwas vorzugeben wiederum, was du nicht tust und bist. Hasset das Böse, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wie kann das sein, solange ich Gott spiele? Wie kann das sein, so ich nicht erneuert bin in meinem Sinn, dass ich mir selbst nicht gehöre, sondern dass ich ein Gefäß Gottes bin, das ich von Gott nehme und tue Gottes Willen? Würde jeder von Gott nehmen, dann wären wir alle völlig harmonisch untereinander. Und jeder würde seine Aufgabe gemäß dessen, was Gott ihm gegeben hat zu tun, erfüllen. Und alle werden zu 100% erfüllt und glücklich. Einer komme dem anderen Ehrbiet und so fort. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brünstig im Geiste. Schicket euch in die Zeit. Das heißt, seid entschlossen, tut das Werk. Seid fröhlich in Hoffnung. Da kommt jetzt die Liebe ins Spiel, das Vertrauen. Seid geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Bindet euch an Gott. Gebet ist Nehmen, damit man weiß, was. Nehmet euch der heiligen Notdurft an. Herberget gerne. Das heißt, habt ein offenes Haus. Segnet ihr euch für Folgen, segnet und fluchet nicht, freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Habt einerlei Sinn untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemand Böses mit Bösem, fleißigt euch der Ehrbarkeit gegen jedermann. Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden. Richtet euch selber nicht, oder nicht, rächt euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. So nun deinem Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn nun du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wisst ihr, worauf die Krankheit entsteht? Die Krankheit entsteht, dass ich das Böse mit Bösem überwinden will. So schauen wir uns das mal kurz in einer kleinen Skizze an. Das Böse mit Gutem überwinden. Das Gute ist das Original. Gott ist das Gute. Alles, was er gemacht hat, ist gut. Es gab in diesem Universum nichts Böses, bis das Böse in Luzifer aufkam. Aber dieses Böse kommt als ein Eindringling. Und ja, als es auftrat, war das nicht im Kontrast, sondern es war, genauso sah es aus wie das Gute. Es hatte natürlich ein paar Zacken, aber es sah genauso aus wie das Gute. Es war nicht unterscheidbar, aber das Böse ist ein Eindringling. Das Böse ist das Gegenteil vom Guten. Aber es sieht sehr häufig nicht danach aus. Und sicherlich kann das Gute und das Böse nie dasselbe sein. So als das Böse in das Universum eintrat, als ein Eindringling, es entstand in Luzifer, sah es außer für Gott niemand, dass das Böse ist. Und dieses Böse war ja nur, dass man sagte, ich brauche Gott nicht mehr, ich kann aus mir selbst leben. Und jetzt hat Gott es gelassen, weil er konnte auf den Geist des Luzifers nicht einwirken, er konnte ihn nicht ändern. Er hat uns so gemacht, dass wir uns nur steuern können. Und so konnte Luzifer böse werden. Aber es sah nicht so aus. Dass er auf die Idee kommt, etwas besser zu machen zu wollen, ist gar nicht so schlimm. Es ist nur, woraus er das tut. Dass er auf die Idee kommt, dass er jetzt nicht mehr ein Geschöpf sein muss, sondern er ist Schöpfer, weil all das ihm gehört, ist absurd. Aber er tut's. Und das Böse kommt als ein Eindringling. Und siehe da, es geht auch auf die Engel. Die Engel lassen sich überreden davon. Aber sie denken nicht, dass das Böse ist, was sie tun. Sie denken, dass das Gute ist, was sie tun, weil sie wurden ja nur für das Gute gemacht. Und so erklärt es auch ihnen Gott, dass das Böse ist, was sie tun, dass das unmöglich ist, was sie tun. Und manche Engel kehren um und sagen, naja, das stimmt, das ist böse, das geht so nicht. Ich kann nicht außerhalb der Abhängigkeit von Gott leben. Aber die anderen sagen, nein, das geht. Und Gott kann ihnen da nicht mehr helfen. Und so ist das Böse ein Eindringling in das Gute. Und jetzt ist natürlich die einfachste Frage, wie kann man den Eindringling wieder loswerden? Wie kann man das Böse überwinden? Es gibt nämlich nur diese zwei Seiten, das Böse und das Gute. Aber in dem Moment, wo ich das Böse mit Gewalt überwinde, dann ist das Gute böse geworden. Schaut euch es an heute. Ich finde, nach 6000 Jahren, nachdem Gott es erlaubt hat, dass das Böse sich offenbart, das Böse offensichtlich böse ist. Und ich spreche zurzeit mit einer Patientin, die sagte, ich habe nur zwei Probleme mit dem, was sie mir erzählen, mit was die Liebe ist, weil ich sehe sie nirgendwo auf dieser Welt, und mit Gott. Die zwei Dinge kann ich nicht verstehen, weil mir hat man das nicht erklärt. Alles andere, was ich ihr erkläre, sagt sie, das kann ich alles nachvollziehen. Aber ich kann Gott nicht nachvollziehen und ich kann die Liebe nicht nachvollziehen, weil alles, was hier gesehen ist, ist böse. Und sie hat völlig recht. Schaut euch alles Verhalten des Menschen an. Schaut euch nur einen Einblick in das, was im Fernsehen kommt, in den Spielen. Alles ist durchdrungen von Gewalt. Alles. Alles. Und Gewalt ist auch der Grund der Krankheit. Würde ich das Böse nicht mit Bösem entfernen wollen, würde ich nie krank. Würde ich mich gegen das Böse nicht stemmen, es wegzudrücken, dann würde das Böse mich nicht böse machen. So lasst uns deshalb den Grundsatz verstehen. Und mit einem Bild versteht man das immer besser. Das Böse oder das Gute oder ich, der ich gut gemacht wird, werde böse, wenn ich das Böse mit derselben Sache wegdrücken will, wodurch das Böse gekommen ist, nämlich als ein Eindringling. Es drängt sich ein, es drängt sich auf, es lässt nicht los. Das ist der Grundsatz des Bösen. Es dringt ein, es muss so sein, wie ich will. Deshalb ist die Sicht, die der Paulus hier hat und durch den Geist Gottes sicherlich sagt, so nun dein Feind hungert, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gott beweist in diesem ganzen Kampf, dass ihn das Böse nicht böse gemacht hat, sondern er gut bleibt. Das ist der Kampf. Wenn wir, und wir kommen alle aus dem Bösen und müssen gut werden erstmal, aber wenn wir einmal erkannt haben das Gute und angenommen, den Sinn verändert haben, dann werden wir das Böse stehen lassen und wir werden sagen, es ist Gottes Sache, damit umzugehen, nicht meine. Und wir werden uns nicht stemmen, wir werden uns nicht rächen an jemandem, den wir meinen, er hätte an uns Ungerechtigkeit getan. Wir hätten Frieden mit den Menschen um uns herum, weil es läge ja an uns, ob wir gleich werden. So, wie kann man den Eindring wieder loswerden? Indem man das Böse nicht mehr tut. Indem das Böse mich nicht böse macht. Indem die Ungerechtigkeit des anderen mich nicht auch ungerecht macht. Indem die Ohrfeige, die ich kriege, mich nicht macht, dass ich auch eine Ohrfeige gebe. Weil dann macht das Böse mich auch böse. Man kann das Böse nur mit Gutem überwinden. Und das Böse, der Eindringling, hat in Gott nichts verändert. Gott bleibt gut und liebevoll. Und er wird zeigen, in diesem ganzen Kampf, der ja jetzt über 6000 Jahre ging, dass er das Böse eliminiert, ohne je Gewalt und Zwang anzuwenden. Indem er versucht, mit Gewalt das Böse wegzudrücken. So etwas gibt es nicht. Das Böse wird sich Stück für Stück zerstören. Und Gott wird es am Ende auslöschen. Das ist die Prädestination der Wahl, der ewige Tod. Weil er erhält den Menschen und die bösen Geister jetzt am Leben, die böse sind. Weil er möchte, dass alle klar sind, dass das Böse ein Eindringling ist. Aber eines Tages wird das Böse weggetan. Nicht durch Gewalt, sondern nur dann, wenn das Böse nicht mehr gut werden kann. Dann, wenn die Gnade, die Barmherzigkeit ausgespielt ist. Dann wird Gott handeln. Aber er wird nicht handeln, indem er die Bösen versucht, gut zu machen. Nein, er wird nur als Richter dem Raum geben der Rache. Wer der Barmherzigkeit Gottes widerstanden hat, muss ernten, was er gesät hat. Aber das Böse wird dann nicht mehr existieren. Wenn jeder sich bewusst geworden ist, was das Böse ist, wird es im ganzen Universum nie mehr jemand geben, der sich aufsteht und Gewalt anwenden wird. Es wird kein Eindringen von etwas geben, kein Wunsch oder kein Bemühen, über einen anderen zu herrschen und zu bestimmen. Jeder wird wissen, wer er ist. Jeder wird seine Identität als Werkzeug Gottes kennen, als Geschöpf Gottes und wird das tun, wozu er gerufen ist. Und er wird nie mehr Gewalt anwenden, um irgendjemandem das Gute beizubringen. Ich hoffe, wir haben verstanden, es gibt nur eine Methode, das Böse zu überwinden. Wir müssen es erstmal stehen lassen und dann können wir es nur mit Gutem überwinden. Amen.